Der Friede unseres gekreuzigten Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Wir wollen unseren Herrn in der Stille bitten, dass sein Wort unser Herz erreicht, dass wir neu auf ihn zugehen. Herr Gott, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wir hören den Predigtext für den Palmsonntag beim Propheten Jesaja im 50. Kapitel. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein. Denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nah, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen. Motten werden sie fressen. Segne, Herr, dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, gleich am Anfang eine Frage. Bist du ein Jünger? Bist du ein Jünger? Willst du ein Jünger sein? Fragen wir erstmal euch, liebe ehemalige Konfirmanden. Ihr sitzt hier so goldig da. Und ich darf gleich verraten, ich bin heuer an eurer Seite, weil ich nämlich silbernes Konfirmationsjubiläum habe. So alt bin ich schon. Deswegen möchte ich euch fragen, vor 50 Jahren, war da damals was, was ihr immer noch im Ohr habt? War da was, was bis heute immer noch klingt? War da was, das 50 Jahre lang nachhallt? Das Ganze hat ja was mit Glauben zu tun, aber was soll das eigentlich sein, Glauben? Dieses Wort kann man ziemlich entstellen und verzerren, wenn man es nicht mehr im biblisch gefüllten Sinn versteht. Und deswegen, um es jetzt richtig zu hören, fange ich mit dieser Frage an. Bist du ein Jünger? Erster Punkt. Was ist eigentlich die Haupteigenschaft von einem Jünger? Und unser Predigtext, das ist eines der sogenannten Gottesknechtslieder, zeigt uns das ganz deutlich. Da stellt sich einer als Jünger vor, und Jünger bedeutet auch Schüler. Und wer Schüler hört, der denkt an Lehrer. Und was macht der gute Schüler? Es ist im Konfirmandenunterricht nicht immer so. Er hört seinem Lehrer zu. Das erste Bild bitte. Und genau da haben wir es. Christlicher Glaube bedeutet Jünger sein. Jünger sein bedeutet Schüler sein. Und zwar ein hörender Schüler zu sein. Das ist es. Jetzt, wie sieht der Alltag von so einem Schüler aus? Es geht mit dem Aufwachen los. Er weckt mich alle Morgen, haben wir in dem Text gehört, nämlich Gott, der Herr, weckt mich. Und jetzt tut dieser göttliche Lehrer etwas Unerwartetes. Der Schüler sagt nämlich, Gott, der Herr, weckt mein Ohr. Hast du schon mal dein Ohr aufgeweckt? Gott, der Herr, weckt mir mein Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Und es ist ja, wir hören sehr viel und das Problem ist nur, dass wir sehr oft bei dem Entscheidenden weghören oder das Entscheidende überhören, nämlich wenn Gott dich anspricht. Und das ist eine ganz große Gnade, dass Gott uns anspricht und dass er das Ohr weckt, dass man das hören kann. Und was macht der Schüler? Der steht auf und sagt, rede Herr, ich will hören. Und genau das passiert nicht nur einmal, wie wir hier hören, sondern alle Morgen. Also es ist alltäglich, Gottes Gnade, die Ohren aufzuwecken. Und es ist auch alltäglich, dass der Schüler sagt, rede Herr, ich will hören. Der Schüler Jünger, der will Gott hören und der muss Gott hören. Was der Herr ihm zu sagen hat und wenn er das nicht mehr will und muss, dann hört er auf, Schüler zu sein. Dieser Jüngerschüler ist keiner, der das mit Gott eh schon weiß, verstanden hat, abgehakt, weggepackt. So geht es ja leider nach der Konfirmation oft, muss man ehrlicherweise sagen. Der Jüngerschüler bleibt im Dauerhören. Immer wieder, Herr, bitte sprich, ich muss dich hören. Dauerkontakt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wo und wie höre ich denn als Schüler den göttlichen Lehrer? Es ist ganz einfach. In der Bibel. Das ist Gottes Sprechzimmer und das ist die Hörschule. Und zwar eine alltägliche. Brüte über seinem Wort wie ein Vogel. Wiederhol es. Lern es. Schreib es dir hinter die Ohren und auf Papier. Sprich es in dein Herz. Es ist ein alltägliches Geschäft. Und was passiert? So lerne ich leben. Und zwar direkt von Gott. Was für ein Vorrecht. Und unser Text zeigt uns die Haltung von diesem Schüler. Ich bin nicht ungehorsam und ich weiche nicht zurück. Aus dem Hören kommt das Gehören, nämlich dem Herrn gehören ganz und gar. Und aus Hören und Gehören kommt Gehorchen. Und zwar gehorchen nicht den vielen Schreihälsen auf dieser Welt, sondern dem einen, dem Wort Gottes. Und dass ich endlich damit aufhöre, mit allen möglichen Ausreden Gott auszuweichen, sondern wenn seine Anrede kommt, wie der Schüler, rede Herr, ich will hören. Ich weiche nicht zurück, heißt es. Dieses Wort ist verbindlich und es bindet. Das Ohr. Liebe Elke, lieber Gottfried, heute euer 40. Hochzeitstag und man kann sagen, das ist eigentlich auch sowas wie ein Konfirmationsjubiläum. Und zwar ganz einfach deswegen, weil Konfirmation bedeutet ja Bestätigung und euer Trauspruch macht genau das. Er bestätigt. Aus Josua, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Der Herr hat euch beide gefragt, wollt ihr meine Jünger sein? Und ihr habt das einzig Wahre gemacht und habt gesagt, jeder für sich und zu zweit, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und dieses Aber, was wir hören, ich aber, heißt, man kann in dieser Welt sehr vielen Göttern und Götzen nachlaufen und gehorchen, aber ich und mein Haus will dem einzig Wahren, dem lebendigen Gott, dienen. Und Elke und Gottfried, eure Bestätigung, wir wollen dienen, die ist für uns, für eure Gemeinde zu einer ganz großen Freude geworden. Ihr beiden macht uns Freude, weil ihr schon so lange eurem Herrn in seiner Gemeinde dient und zwar ganz unzeitgemäß, nämlich treu, verlässlich und zur Stelle, wenn man euch braucht. Es ist eine Freude, dass ihr da seid. Eure Ehe ist Hörgemeinschaft, das hier, unter Gottes Wort. Und euer Ja als Paar zueinander, das steht unter eurem gemeinsamen Ja zu diesem Herrn. Und der Bereitschaft von Herzen, wir wollen dir dienen, wir wollen seine Schüler sein. Und so ist das Ja Gottes zur großen Segensmacht und zur großen Segensquelle über eurem Leben und über eurem Haus geworden, über 4 Jahrzehnte. Und Elkes Mutter hat dort ein steilen Satz immer zur Tochter gesagt, erst kommt die Kirche, dann der Laden und dann die Familie. Hört, hört. Da fängt einer mit dem ersten Gebot an. Wir nehmen jetzt mal diesen steilen Satz so auf. Eure herzliche Liebe zur Gemeinde Jesu, die geht mit einem einher, nämlich dass der Herr euren ganzen Laden zusammengehalten hat und dass er euren ganzen Laden getragen hat. Und zwar samt Gesundheit, samt Haus, samt Kind und Kegel hat er den Laden zusammengehalten. Und so ist dieses Hören auf ihn für eure ganze Familie zu einem Segen geworden. Zweiter Punkt, wenn das das Jüngersein ist, hören. Jetzt, welche Folgen hatten dieses Jüngersein? Wie geht denn dieser Weg von einem Jünger, von einem Schülerjünger? Wir sind jetzt alle so gestrickt, dass wir jetzt da sehr gerne hören, dann ist unser Weg gesegnet. Und dann füllt der Herr unser Leben mit Wohltaten. Und ihr Lieben, in unserem Predigttext hören wir jetzt etwas ganz, ganz anderes. Diesen Jünger, der in unserem Text spricht, den führt sein Jüngersein auf einen Weg, der hört sich so an. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen. Und mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Das nächste Bild. Was wir da gehört haben, nennen wir ja gut theologisch Leidensnachfolge, aber wir wissen, glaube ich, oft überhaupt nicht, was wir da sagen. Leidensnachfolge. Ich kenne so manchen, der ist in der DDR-Zeit konfirmiert worden. Und für manchen war dort das Bekenntnis, ja, ich will Jünger sein, sehr, sehr deutlich. So deutlich, dass er oder sie wusste, mit diesem Bekenntnis komme ich in Widerspruch zu diesem Staat, der dieses Bekenntnis ausrotten will. Bei manchem war das Ausgrenzung und Benachteiligung in unterschiedlich großer Schärfe. Und da war der Konfirmationstermin am Palmsonntag für manchen tatsächlich symbolisch. Kurz das Fest, aber dann folgt die Karwoche. Ein Leidensweg Richtung Karfreitag. Und ich will euch jetzt ein Zeugnis hören lassen, wo das, was wir hier in diesem Predigttext hören, wo das Lebensalltag ist. Ende Februar habe ich einen Brief bekommen von der Karmelmission, Überschrift Passionsopfer. Und ich dachte, naja, das ist jetzt hier für die Passionszeit ein Spendenaufruf, aber da stand noch viel, viel mehr dahinter. Ein Bericht von einer Frau, Bawako Abdi, 48 Jahre alt, lebt in Nordkenia. Und sie schreibt: 5 Jahre bin ich nun unterwegs für meinen Herrn Jesus Christus. Er schenkte mir die Liebe für diesen Dienst, nämlich die kostbaren Büchlein an meine muslimischen Landsleute zu verteilen. Gemeint sind hier Schriften, wo das Evangelium drin steht, und das verteilt sie im muslimischen Norden Kenias an die Muslime. Und sie schreibt: Jeden Tag gab ich seine Liebe weiter, die mit jedem Wort in diesen Büchlein beschrieben ist. Unsere islamischen Führer betrachten meinen Dienst als Blasphemie gegen Allah, also Gotteslästerung. Jeden Morgen muss ich Drohungen lesen, die sie mir an die Türe meiner Hütte schmieren. Trotzdem gehe ich los, mit meinem Rucksack voll beladen mit Evangeliumsliteratur. Ich werde beobachtet von hasserfüllten Blicken links und rechts meines Weges. Wenn meine Kinder und ich bespuckt werden, bete ich zu meinem Herrn: Ich wünsche mir, dass diese Einschüchterungen doch ein Ende nehmen. Aber diese Bedrohungen halten mich nicht von meinem Dienst ab. Da haben wir wieder das Bespucktwerden, und sie berichtet in diesem Brief noch sehr viel schlimmere Sachen. Und ihr Lieben, das ist Leidensnachfolge. Dieses Wort von Jesaja wird hier zu einer beängstigten Lebensrealität. Nachfolge im Bespucktwerden. Und was hörst du dort, wenn du dieses Zeugnis hörst? Ich höre das. Da ist einer Jüngerin das Wort Gottes so kostbar, dass sie bereit ist, dafür zu leiden. Wie viel Leben muss diese Frau in dem Wort Gottes gefunden haben, dass sie bereit ist, Passionsopfer zu bringen? Wie viel Liebe muss diese Frau in diesem Wort erfahren haben, dass sie gar nicht anders kann, als diese Liebe nach außen zu tragen, auch wenn es für sie so viel kostet. Der dritte Punkt. Was ist für so einen Jünger, der auch noch in die Leidensnachfolge gehen muss, was uns so oft erspart bleibt, der bespuckt wird. Was ist für so einen Jünger der Lebenskern? Drittens. Wir müssen jetzt auf Jesus schauen. Das ganze Leben von Jesus ist ganz und gar Ohr. Der ist ganz und gar Ohr für das, was sein himmlischer Vater ihm sagt. Jesus ist ganz und gar Gehör, Gehorsam. Dieser Weg führt ihn in das bitterste Leid. Man nimmt Jesus jedes Recht auf Würde. Verspottet, bespeit, da ist es wieder. Gefoltert. Sie nehmen Jesus das Recht auf Leben. Und sie setzen Jesus vollständig ins Unrecht. Sein Anspruch, der Sohn Gottes zu sein, sei Gotteslästerung. Man setzt ihn ins Unrecht. Und es ist natürlich die spannende Frage, und was macht der Vater im Himmel bei all dem? Schweigt er zu dieser Erniedrigung seines treuesten Knechts? Und schweigt der Vater im Himmel zu dem Leidensweg, den viele verfolgte Christen in unserer Zeit gehen müssen, die von ihrer Umgebung ins Unrecht gesetzt werden? Gott erfüllt das, was er hier in Jesaja sagt und was der Gottesknecht, dieser Schüler, weiß. Da kommt eine ganz eigenartige Formulierung. Ich werde nicht zu Schanden, ich werde nicht zu Schanden, und dann mein Angesicht habe ich hart gemacht wie einen Kieselstein. Das nächste Bild. Mein Angesicht habe ich hart gemacht wie einen Kieselstein. Ist es ein harter Kern? Hier ist was Geheimnisvolles gemeint. Es gibt eine letzte Unverletzlichkeit. Eine letzte Unverletzlichkeit. So einen Stein kannst du nämlich nicht zerdrücken. Was man Jesus auch antut, so grässlich man ihn verwundet, alles das, was die Menschen ihm antun, ist nur das Vorletzte. Das Vorletzte. Das letzte Wort behält Gott allein. Und was tut der Vater? Er spricht. Er setzt seinen Sohn, seinen treuesten Knecht, gegen alle Welt ins Recht. Total wird er erniedrigt, aber Gott wird ihn erhöhen und er wird ihm einen Namen geben, der über alle Namen ist. Alle Welt setzt ihn ins Unrecht, aber Gott setzt ihn ins Recht. Der Gekreuzigte triumphiert als der Auferstandene an Ostern über alles Böse, über alle Welt. Gott setzt ihn endgültig ins Recht. Und genau so wird es Gott mit allen seinen Jüngern tun, die für ihr Bekenntnis zu ihm von der Welt ins Unrecht gesetzt werden. Der Herr wird sie erhöhen, die von der Welt ins Unrecht gesetzt werden, weil sie ihn bekennen. Und dadurch darf der Jünger, der Schüler, eines wissen. So schlimm es um mich steht, meine Sache führt Gott. Im Kern eine Unverletzlichkeit. Wir sehen hier auf diesem Stein, ich habe mein Angesicht hart gemacht wie ein Kieselstein die Kreuze, aber auf dem anderen Kieselstein das geöffnete Grab vom Ostermorgen. Heißt für den Schüler, im Kern ist mein Leben durch den Kreuzesschutz Gottes steinhart gesichert. Im Kern ist mein Leben durch den Kreuzesschutz Gottes steinhart gesichert. So sehr sie auch wüten, sogar töten, können sie Jesus, aber Gott macht ihn lebendig. Der Herr wird für seine Jünger streiten, bis er sie alle erhöht hat. Und das gilt auch für diese Frau, von der wir gehört haben, die bespuckt wird, weil sie sein Wort austeilt. Und so haben wir zum Schluss der Palmsonntag wie auf einer Anhöhe. Wie auf einer Anhöhe. Er sieht das ganze dunkle Tal, was kommt. Die Karwoche, den großen Leidenstag. Aber von dieser Anhöhe sieht er noch weiter. Er sieht nicht nur die Karwoche. Er sieht hinüber zum Ostersonntag, der größten Erhöhung für den treuen Knecht. Das Ohr, die Spucke, der Stein. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und unserem Retter. Amen.